Tag, meine Damen und Herren. Es geht weiter mit der Speicherverwaltung. Ein Hinweis zu Beginn. Nächste Woche steht der nächste Test an. Also nächste Woche bitte pünktlich, also überpünktlich, am besten 15 Minuten vorher kommen, weil wir ja dann wieder spezielles Platzschema haben, was dann doch immer wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. So, wir haben das Thema Garbage Collection abgeschlossen mit Mark Sweep und Kopierverfahren, haben uns dann der Hauptspeicherverwaltung zugewandt, haben Adressräume eingeführt, zusammenhängende Speicherung, gestreute Speicherung gesehen, wie Segmentierung und Paging funktioniert, also wie die Adressierung stattfindet. Meistens hat man ja heute beides, also eine Segmentierung der Adressräume und innerhalb der Segmente dann nochmal eine Seiteneinteilung, sodass wir dann so eine zweistufige Adressumsetzung benötigen. Und wir haben gesehen, wie die abläuft und wie auch die Hardware durch so einen Translation to the Site Buffer unterstützt wird. Und dann haben wir uns angeguckt, wie man Programme gegenseitig schützen kann, also Speicherschutz zu verhindern, dass keine illegalen Speicherzugriffe stattfinden, die in vielen Fällen zu einem Systemabsturz führen. Und unser aktuelles Thema, wo wir mittendrin aufhören mussten, ist Speicherhierarchie und Lokalität. Wir haben Lokalität eingeführt als die Eigenschaft eines Programms, in überschaubaren Zeiträumen ihre Speicherzugriffe nur auf kleine Teile des Adressraums zu begrenzen, also nur auf wenige Seiten. Und dieses Prinzip ist grundlegend überhaupt dafür, dass sowas wie Speicherhierarchie funktioniert. Weil letztlich über lange Zeiträume gesehen greift das Programm auch auf riesige Datenmengen zu, aber in kurzen Zeiträumen nur auf wenige, und die kann man deswegen ganz oben in der Speicherhierarchie unterbringen. Und das ist auch wichtige Voraussetzung dafür, für unser nächstes Thema, virtueller Speicher. So geht's noch nicht. So eine Speicherhierarchie sieht typischerweise eben so aus mit den Prozessorregistern. Einen ganz schnellen Zugriff innerhalb des Prozessors, dann der Cache auch noch als Teil des Prozessors, häufig intern nochmal strukturiert in zwei bis drei verschiedene Schichten. Und dann haben wir den Hauptspeicher, dann die Magnetplatte und das Magnetband und die Zuständigkeit für die entsprechenden Datentransfers zwischen den Schichten liegt nun in den oberen Bereichen bei der Hardware, das heißt, das sehen wir gar nicht als Programmierer und auch nicht als Betriebssystementwickler, aber die Datentransfers zwischen Hauptspeicher und Magnetplatte, die liegen in der Verantwortung des Betriebssystems, und das Auslagern von Daten auf Magnetband, auf Archivspeicher, machen wir entweder selber als Benutzer oder es kann auch automatisiert werden durch spezielle Programmsysteme oder das Betriebssystem selbst. Entsprechend der unterschiedlichen Kapazität der Speicherhierarchie-Schichten sind auch die Transfereinheiten unterschiedlich groß. Also zwischen Cache und Prozessorregister ist es meistens nur so in der Größenordnung 4 bis 8 Byte. Zwischen Hauptspeicher und Cache sind es dann ein paar mehr Daten, so eine Cache-Line, typischerweise in der Größenordnung von 64 Byte. Dann die Einheit zwischen Hauptspeicher und Magnetplatte, also das, was da auf Platte aus- oder eingelagert wird, sind 4Ks, 8K, 16K, häufig die Einheiten, die auch für die interne Hauptspeicherverwaltung, also Seiten, typischerweise verwendet wird. Und zwischen diesen beiden Schichten werden üblicherweise Dateien ausgetauscht, die ja variabel und beliebig, nahezu beliebig groß sein können. Technologien, die auf den unterschiedlichen Ebenen verwendet werden, sind so, dass vom Hauptspeicher aufwärts typischerweise Technologien verwendet werden, die den Inhalt verlieren, wenn die Spannungsquelle wegfällt. Das heißt, wir haben flüchtige Speicher, die nur dann funktionieren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Und deswegen werden üblicherweise in diesen Schichten nur die Daten untergebracht, die auch nur temporär gehalten werden müssen. Und das sind eben temporäre Daten während der Programmausführung. Permanente Daten liegen auf den Speichermedien, die eben auch nicht flüchtig sind, also Daten über längere Zeiträume halten können. Und das sind eben insbesondere welche mit Magnetisierung arbeiten, also Platte und Band. Das heißt, man nutzt praktisch die Eigenschaften der Technologie aus und bringt hier oben in den nicht flüchtigen die temporären Daten unter und auf den flüchtigen die temporären Daten und auf den nicht flüchtigen die permanenten Daten. Jetzt haben wir aber gesehen, dass man aus Gründen der Überwindung von Kapazitätsbeschränkungen auf so einer Schicht oder auch um Zugriffe zu beschleunigen, die Prinzipien Caching und Virtualisierung einsetzt. Und die sorgen jetzt dafür, dass diese schöne Trennung, wie wir sie hier dargestellt haben, nicht mehr so zutrifft. Weil nämlich jetzt das Dateisystem beispielsweise, um Zugriffe auf Dateien zu beschleunigen, Teile dieser Dateien bereits in den Hauptspeicher holt. Also den Hauptspeicher als eine Art Cache benutzt, um Zugriffe auf Dateien zu beschleunigen. Wenn ich jedes Mal, wenn ich auf einen Teil einer Datei zugreife, einen Plattenzugriff von 10 Millisekunden oder 20 Millisekunden einkalkulieren muss, dann ist das fatal, wenn stattdessen die Datei wenigstens zum Teil schon im Hauptspeicher habe. Dann kann ich eben nicht in Millisekunden, sondern in Nanosekunden auf die Datei zugreifen. Und das sind 6-10er-Potenzen Unterschied und das macht sich bemerkbar. Auf der anderen Seite wirkt die Virtualisierung in der Weise, dass auch Teile des Adressraums, die also nur temporäre Daten enthalten, ausgelagert werden können, wenn man Platz braucht für andere Daten. Sodass also auf diese Art und Weise permanente Daten in den flüchtigen Speicher geraten und auf diese Art und Weise temporäre Daten in den nicht flüchtigen Speicher geraten, wodurch dieses ganze schöne Konzept von der letzten Folie wieder ein bisschen aufgeweicht. Aber insgesamt kriegen wir dadurch auch sehr viel bessere Performance unseres Systems. Der virtuelle Speicher ist jetzt eine spezielle Nutzung dieser Speicherhierarchie, nämlich zur Überwindung eines nur begrenzt verfügbaren Hauptspeichers. Früher war das viel schlimmer, als Hauptspeicher noch teuer war. Ich habe Ihnen vielleicht mal erzählt, dass ich studiert habe, mit meinem IT-Zentrum einen Großrechner mit 256k Wort Hauptspeicher, also ein knappes Megabyte Hauptspeicher. Und das musste für die ganze Universität reichen und das hat auch gereicht. Aber schon damals hat man Programme geschrieben oder wollte man Programme benutzen, die mehr Adressraum haben und die auch mehr Speicher brauchen als dieses eine Megabyte. Und dann musste man als Programmierer ziemlich rumtricksen. Das heißt, man musste dann sein Programm in einzelne Teile zerlegen, in gewisser Weise seinen Adressraum in einzelne Teile zerlegen und dann quasi von Hand aus programmiert. Wenn man durch die erste Phase des Programms durch war, musste man den Teil auslagern und den anderen Teil einlagern und praktisch so ein Overlay, so mit so Overlay-Segmenten arbeiten und alles manuell steuern. Das war natürlich wahnsinnig umständlich und irgendwann kam man auf die Idee, lass uns das doch automatisch machen. Das heißt, wenn man schon sowas wie streuende Adressierung hat und man hat den ganzen Adressraum aufgesplittet in solche kleinen 4K-Seiten und die Hardware unterstützt das, dann kann man das doch auch dem Betriebssystem überlassen, dafür zu sorgen, dass immer die Teile, die man gerade zugreift, im Hauptspeicher sind und die Teile, auf die man nicht zugreift, eben auf den Hintergrundspeicher verbleiben. Und das ist das Prinzip des virtuellen Speichers. Sie haben als Benutzer, als Programmierer den Eindruck, dass Ihr kompletter Adressraum immer im Hauptspeicher da ist, obwohl das gar nicht der Fall ist, sondern nur die Teile dynamisch, temporär eingelagert werden, auf die das Programm im Moment gerade zugreift. Und das alles geschieht vollautomatisch. Und das ist das, was eigentlich bei allen Universalrechnern inzwischen Standard ist. Die Seiten werden aber immer erst auf Anforderungen eingelagert, deswegen spricht man auch von einem Demand-Paging. Also sofern kein echter Zugriff stattfindet, ist die Seite auch im Hauptspeicher nicht versetzt. Um das Ganze effizient betreiben zu können, muss erstens natürlich eine gute Lokalität da sein. Das Programm muss wirklich auch sich so verhalten, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt nur wenige Seiten adressiert. Wir brauchen so eine Unterstützung durch gestreute Adressierung mit Seitentabellen und wir brauchen auch ein automatisches, das heißt von der Hardware durchgeführtes Erkennen der Abwesenheit einer Seite. Wenn im Rahmen der Adressumsetzung die NMU als Teil des Prozessors feststellt, diese Seite ist gerade nicht da, da ist ja so ein entsprechende Bits, das werden wir gleich sehen, dann wird eine Unterbrechung ausgelöst und im Rahmen der Unterbrechungsbehandlung wird angestoßen, dass die fehlende Seite von der Platte geholt wird. Der auslösende Prozess, wenn wir während dieser Zeit blockiert, findet eine Prozessumschaltung statt auf einen anderen Prozess, dessen Seite hoffentlich gerade da ist. Wir brauchen dazu, um so einen virtuellen Speicher umzusetzen, diese Seitentabellen, über die wir schon gesprochen haben, für die Adresstransformation. Wir brauchen neben der physikalischen Adresse, also neben der Angabe, wo diese Seite im Speicher abgelegt ist, noch Informationen, ob die Seite überhaupt gerade im Hauptspeicher ist und ob auf sie kürzlich zugegriffen wurde. Wir brauchen für die Speicherverwaltung auch sozusagen invertierte Informationen, also eine Tabelle, die für jede Kachel, für jede Speicherkachel angibt, welche Adressraumseite sich gerade da drin befindet, auch wer der Besitzer ist, also welcher Prozess und ob die entsprechende Kachel eben frei ist oder belegt durch irgendeine Seite. Und dann brauchen wir auf dem Hintergrundspeicher so eine Paging Area, die so groß ist wie der reale Speicher mindestens, und wo eben dann diese Teile des Adressraums ausgelagert werden, die man gerade nicht benötigt. In der Behandlung des Pagings, ein paar Abschnitte vorher, haben wir schon gesehen, Seitentabelle wird adressiert wie so ein Array mit der entsprechenden Seitennummer und dann steht die Kachelnummer drin. Zusätzlich haben wir aber noch drei Verwaltungsbits, nämlich das Präsenzbit, was uns angibt, diese Seite befindet sich im Moment gerade im Hauptspeicher. Das Referenzbit, das uns angibt, dass auf diese Seite wurde kürzlich gerade zugegriffen. Und das Modifikationsbit, was uns angibt, diese Seite wurde, seit sie in den Hauptspeicher geladen wurde, vom Programm modifiziert. Das ist eine wichtige Information, denn wenn die Seite ausgelagert werden muss, beziehungsweise überschrieben werden muss, und sie wurde nicht geändert, dann müssen wir sie nicht retten, weil dann entspricht ihr Zustand noch dem Zustand, den wir noch auf der Platte haben. Nur wenn die mittlerweile geändert wurde durch das Programm, dann müssen wir natürlich das Original auf der Platte dadurch ersetzen. Aber wir haben dann einen Plattenzugriff gespart. Das sieht dann insgesamt so aus, neben dieser Referenz oder neben diesem Eintrag auf die entsprechende Kachel haben wir diese drei Bits und im obersten Fall würde das halt heißen, diese Seite ist gerade im Hauptspeicher. Es wurde auch gerade auf sie zugegriffen und sie wurde auch seit dem letzten Einlagern modifiziert. Das wäre eine Seite, auf die zwar auch zugegriffen wurde, aber nur lesen, deswegen ist das Modifikationsbild auf Null gesetzt. Das wäre eine Seite, die zwar im Hauptspeicher ist, aber auch die kürzlich nicht mehr zugegriffen wurde. Und das ist eine Seite, die ist komplett ausgelagert. Wenn wir also auf die zugreifen, dann gibt es einen Interrupt, einen sogenannten Seitenfehler oder Page Fault, der dann bewirkt, dass diese Seite eingelagert wird und hier dieser Eintrag dann entsprechend gesetzt wird. Wenn so ein Seitenfehler stattfindet, also die MMU stellt fest, die Seite ist nicht da, löst sie den Interrupt aus und sendet eine Nachricht an einen dafür zuständigen Prozess. Das ist außerhalb des Kerns realisiert. Da gibt es mindestens einen Prozess, der eben für diesen Seitentausch zuständig ist. Und da brauchen wir jetzt Platz. Die Seite ist nicht da, sie muss in den Speicher kommen, brauchen also eine freie Speicherkarte dafür. Und deswegen ist hier die erste Frage, ist eine solche leere Speicherkarte verfügbar, in die wir diese nachzuladende Seite reinpacken können. Wenn ja, ist alles in Ordnung. Wenn nein, dann müssen wir erst eine frei machen. Und das ist dann eine Strategiefrage, welche Seite wir auslagern, um Platz zu machen für die einzulagernde Seite. Wenn wir die falsche jetzt auslagern, dann könnte es sein, dass wir auf die zum nächsten Zeitpunkt gleich wieder zugreifen müssen, damit wir die gleich wieder einlagern. Also wir sollten da eine Seite auswählen zum Auslagern, die am besten in Zukunft gar nicht mehr gebraucht wird. Aber mit dieser Strategiefrage, mit den Seitentausch-Algorithmen, werden wir uns im Folgenden noch beschäftigen. Wenn wir so eine Seite bzw. Kachel ausgewählt haben, dann ist die Frage, wurde diese Seite inzwischen modifiziert? Wenn nein, können wir sie einfach überschreiben. Wenn ja, müssen wir ihren Inhalt retten auf den Ersatzspeicher. Wenn das alles erledigt ist und wir uns an diesem Punkt befinden, dann haben wir eine freie Kachel gefunden, in die wir unsere neue Seite einlagern können. Die wird dann vom Plattenspeicher geholt und dann müssen die Datenstrukturen aktualisiert werden, das heißt die Kacheltabelle muss aktualisiert werden und die Seitentabelle muss aktualisiert werden. Und dann ist der Seitentausch vollständig abgeschlossen. Der blockierte Prozess, der diesen Seitentausch ausgelöst hatte, kann wieder deblockiert werden und kann weiterrechnen. Aber das Ganze dauert eine geraume Zeit, weil wir hier unter Umständen zwei Plattenzugriffe haben, die alle in der Größenordnung von Millisekunden liegen, wo ein moderner Prozessor eben Millionen von Instruktionen inzwischen ausgeführt haben kann. Um Ihnen eine gewisse Größenordnung zu vermitteln, wie sehr die Leistung von so einem Speichersystem unter dem virtuellen Speicherprinzip leiden kann, hier eine kleine Rechnung. Wir nehmen mal an, dass wir mit PF steht für Page Fault, die Wahrscheinlichkeit für so einen Seitenfehler bezeichnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich auf eine Seite zugreife, sich diese Seite nicht eben Hauptspeicher befindet. Und wir bezeichnen mit TM die Zeit, die benötigt wird, um diese Seite zu holen. Also so TM ist die Speicherzugriffszeit, also die Zugriffszeit auf den Hauptspeicher, etwas in der Größenordnung eher von Nanosekunden. Und TPF ist die Zeit zur Behandlung des Seitenfehlers, was also Plattenzugriffe impliziert. Dann ergibt sich die tatsächliche oder erwartete Speicherzugriffszeit aus der Zugriffszeit auf den Hauptspeicher, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus PPF stattfindet. 1-PPF haben wir keinen Seitenfehler, können also tatsächlich schnell auf den Hauptspeicher zugreifen. Aber mit einer Wahrscheinlichkeit von PPF haben wir einen Seitenfehler und dann schlägt diese Zeit hier zu. Sodass wir hier praktisch für diejenigen, die schon was mit dem Begriff anfangen können, den Erwartungswert der Speicherzugriffszeit haben. Wenn wir in diese Formel jetzt halbwegs realistische Größen einsetzen, also wir nehmen mal an, die Speicherzugriffszeit wäre 20 Nanosekunden und die Pagefault-Zeit wäre 20 Millisekunden, dann ergibt sich hier diese Formel und wenn wir das entsprechend umrechnen, dann kriegen wir 20 plus 19,99 und so weiter mal PPF raus. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Seitenfehlerwahrscheinlichkeit nur 0,001 ist, das heißt nur bei jedem tausendsten Zugriff findet so ein Seitenfehler statt, dann kriegen wir immer noch eine effektive Zugriffszeit von 20 Mikrosekunden, das heißt tausendmal langsamer, als wenn wir keinen virtuellen Speicher haben. Also eine Verlangsamung unserer Programmbearbeitungszeit um den Faktor 1000, das natürlich nicht hinnehmbar wäre. Selbst wenn wir eine Pagefault-Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million haben, also 10 hoch minus 6, nur jeder millionste Zugriff führt zu einem Seitenfehler, haben wir immer noch eine Verdopplung der effektiven Speicherzugriffszeit. Sodass also aus dieser Rechnung hervorgeht, dass wenn wir das Virtualisierungskonzept anwenden wollen und das Ganze trotzdem noch effizient ablaufen soll, wir mit unserer Seitenfehlerwahrscheinlichkeit noch deutlich unter diesem Wert von 10,6 bleiben müssen. Also Seitenfehler dürfen wirklich nur ganz selten auftreten. Die Art und Weise, wie Sie programmieren, hat auch Einfluss auf das Lokalitätsverhalten und die Seitenfehlerwahrscheinlichkeit. Im Prinzip sollte sich der Programmierer nicht darum kümmern müssen, Programme zu schreiben, die eine gute Lokalität erzeugen, aber man kann auch einiges aus Dusseligkeit falsch machen, was man nicht unbedingt falsch machen muss. Nehmen Sie mal an, Sie haben hier so ein zweidimensionales Array, der Größe 1024 mal 1024, sodass bei einer Seitengröße von 4k eine Zeile dieses Arrays genau in eine Seite einpasst. Und jetzt machen Sie nichts anderes, als dieses Array zu initialisieren mit 0. Überall mit 0 reinschreiben oder irgendwas anderes. Dann sind im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder die äußere Schleife geht über die Pfeilen und die innere Schleife über die Spalten oder umgekehrt, die äußere geht über die Spalten und die innere geht über die Zeilen. Wenn Sie das so machen wie hier, also in dieser Weise das Array durchlaufen, dann produzieren Sie hier laufend Seitenfehler, das heißt, hier in überall bei jedem Zugriff springen Sie praktisch auf eine neue Seite und das wiederholen Sie 1024 Mal. Sodass Sie einen wahnsinnig großen Bereich immer adressieren, nämlich alle 1024 Zeilen, also praktisch immer die komplette Matrix. Wenn Sie jedoch zeilenweise vorgehen, dann verbleiben Sie für 1024 Zugriffe oder Schleifenoperationen innerhalb einer Seite. Und nur dann wechseln Sie auf die nächste Seite und dann können die schon wieder vergessen. Das heißt, in diesem Fall haben Sie in den Faktor 1024 weniger Seitenfehler produziert als in diesem Fall. Also das kann man beim Programmieren ab und zu durchaus berücksichtigen und der Erfolg ist dann eben, dass das Programm deutlich schneller läuft. Jetzt zur Auswahlstrategie. Ich hatte vorhin gesagt, wenn wir eine neue Seite einlagern müssen und keinen Platz mehr haben, dann müssen wir eine bereits vorhandene auslagern. Und die Frage ist, welche wählen wir? Ist klar, wenn wir das ungeschickt anstellen, dann müssen wir die gleich wieder einlagern und dann haben wir ziemlichen Aufwand produziert. Grundsätzlich lassen sich diese Auswahlstrategien in lokale und globale differenzieren. Sie müssen sich ja vorstellen, dass sich immer mehrere Programme oder Prozesse gleichzeitig in diesem virtuellen Speicher. Und lokale Auswahlstrategie heißt, wenn jetzt ein Prozess einen Seitenfehler produziert, das heißt, eine seiner Seiten ist nicht da, muss nachgelagert werden. Und wir müssen für diese Seite Platz schaffen. Dann wird nur innerhalb der Seite, die dieser Prozess belegt, einer ausgewählt. Das heißt, er muss eine seiner eigenen Seiten rauswerfen, um Platz zu machen für eine eigene, neue einzulagern. Während globale Strategie heißt, wir suchen irgendeine Seite aus, die auf einen anderen Prozess gehören kann, sodass sich ein Prozess sozusagen auf Kosten eines anderen Prozesses bereichern kann, also seinen Hauptspeicherbereich auch ausdehnen kann, sodass die anfangen zu atmen, diese Hauptspeicher. Sie haben eine Frage? Ja, Sie müssen natürlich wissen, wie die Speicherverwaltung intern funktioniert. Also es gibt es ist von Programmiersprache zu Programmiersprache unter Umständen sogar von Compiler zu Compiler abhängig, wie jetzt Arrays intern abgespeichert werden. Wenn man das nicht weiß, dann kann man es natürlich auch nicht berücksichtigen. Sie müssen also wissen, dass so eine Programmiersprache jetzt beispielsweise zeilenweise die Daten im Speicher ablegt. Bei Java ist es ja so, dass ein zweidimensionales Array ein Array von Arrays ist, sodass Sie unter Umständen nicht davon ausgehen können, dass zwei Zeilen, die hintereinander liegen, auch unbedingt direkt im Speicher, im Adressraum hintereinander abgelegt werden. Das kommt dann noch dazu. Aber was Sie auf jeden Fall wissen, ist, dass ein Eintrag, eine Zeile im Array auf jeden Fall zusammenhängend im Speicher abgelegt wird. Um uns diesem Problem der Auswahlstrategie einer auszulagernden Seite etwas zu nähern, brauchen wir so einen kleinen Formalismus. Und zwar führen wir sogenannte Seitenreferenzfolgen ein. Wenn so ein Programm abläuft, dann produziert es ja Speicherzugriffe bei jedem Befehl. 1 bis 2 Speicherzugriffe sind ja erstmal den Befehl holen. Und der Befehl selbst ist unter Umständen ein Ladebefehl oder ein Speicherbefehl, sodass Sie den Operanden zu speichern oder zu holen nochmal einen Speicherzugriff brauchen. Und diese ganzen Speicherreferenzen, die merken wir uns einfach hintereinander weg. Wobei uns nicht die genaue Adresse interessiert, sondern uns interessiert nur, auf welche Seite wurde in welcher Reihenfolge zugegriffen. Und das ist eine solche Seitenreferenzfolge. Wobei wir diese Seitenreferenzfolge in dem Sinne vereinfachen, als wir nur an unterschiedlichen Seiten interessiert sind. Also wenn wir so eine Referenzfolge haben, 3, 5, 7, 3. Das heißt, es wird dreimal hintereinander auf dieselbe Seite zugegriffen. Dann fassen wir das zu einer 5 zusammen. Dann wird das Ganze ein bisschen komprimiert und hat aber bezüglich der Aussagekraft nicht viel verloren. Und deswegen gilt das Folgende da oben. Es gilt also, dass 2 Elemente, die direkt benachbart sind in dieser Folge, unterschiedlich sind, weil wir ja, wenn sie gleich wären, die alle zu einer Zahl zusammenfassen. Ja. Geht ja hier auch. Referenzen auf dieselbe Seite werden zu einer Referenz zusammengesetzt. Wenn man jetzt eine lokale Strategie hat, dann interessiert man sich auch für prozessspezifische Referenzfolgen. Das heißt, jeder Prozess produziert seine eigene Seitenreferenzfolge. Und wenn man eine globale Strategie hat, dann interessiert man sich, dann würde man die Referenzfolge auch fortsetzen, wenn es ein Prozesswechsel stattfindet. Dann hat man praktisch eine globale Referenzfolge, die durch die Gesamtheit aller Prozesse erzeugt wird. Um dann noch rauszukriegen, welcher Prozess das denn war, muss man in dieser Referenzfolge noch diese Prozesskennung dazufügen, um die Seite dann eindeutig zu identifizieren, weil die Seitennummern sind ja nur innerhalb eines Prozesses, innerhalb eines Adressraums eindeutig. Gut. Wenn wir gar nichts wissen und gar keine Annahmen treffen können über die statistischen Eigenschaften einer solchen Referenzfolge, dann ist es viel egal, welche Seite wir auslagern. Dann ist eine so gut wie die andere, weil wir ja keinerlei Annahmen haben. Das heißt, davon ausgehen müssen, dass auf jede Seite dieses Adressraums mit gleicher Wahrscheinlichkeit zugegriffen wird. Dann macht es auch keinen Sinn, irgendeine Seite zum Auslagern einer anderen vorzuziehen. Und deswegen, in einem solchen Fall, könnte man auch eine Random-Strategie einsetzen. Das heißt, wir würfeln jedes Mal und überlassen es dem Zufall, welche Seite ausgelagert wird, um Platz zu schaffen. Diese Random-Strategie könnte dann folgendermaßen funktionieren. Ich habe hier so eine Beispielreferenzfolge, das heißt, in den nachfolgenden Folien wird sich das immer in gewisser Weise wiederholen. Wir haben also hier insgesamt 12 Zeitpunkte, 12 aufeinanderfolgende Speicherzugriffe auf unterschiedliche Seiten. Und diese Referenzfolge sehen Sie hier. Also insgesamt haben wir einen Adressraum, der nur aus 5 Seiten besteht. Und im Hauptspeicher haben wir genau 3 Kacheln Platz. Das heißt, der ganze Adressraum passt nicht rein. 2 Seiten müssen immer draußen bleiben, 3 passen in den Hauptspeicher. Und ja, wenn wir jetzt anfangen, diese Referenzfolge abzuarbeiten, dann ist am Anfang gar nichts im Hauptspeicher. Und wir nehmen an, wir greifen auf Seite 0 zu, dann haben wir so einen ersten initialen Page-Fault, der aber nicht zu vermeiden ist, weil irgendwann muss die Seite ja mal reingeholt werden, nämlich beim ersten Zugriff. Und die kommt dann einfach in die erste freie Kachel, wir nehmen an, die sind auch am Anfang leer. Dann greifen wir auf Seite 2 zu, die kommt dann in Kachel 2, und dann greifen wir auf Seite 4 zu, und die kommt dann in die dritte Kachel. Also diese 3 Seitenfehler, die sind unvermeidlich, deswegen habe ich sie auch nicht als Seitenfehler rot gekennzeichnet. So, jetzt haben wir also zum Zeitpunkt 3 diese 3 Seiten im Hauptspeicher. Jetzt greifen wir dummerweise zum Zeitpunkt 4 auf Seite Nummer 3 zu, die, wie Sie sehen, sich nicht im Hauptspeicher befindet. Also haben wir jetzt einen Seitenfehler. Wir müssen jetzt für diese Seite 3 Platz schaffen und deswegen eine von den bisher geladenen Seiten wieder ausladen. Und bei Random wird jetzt eben gewürfelt und es trifft jetzt diese Seite, die fliegt raus und muss Platz schaffen für die 3. Jetzt haben wir genau den ungeschickten Fall, dass wir jetzt die 2 gerade rausgeschmissen haben, um die 3 einzulagern und jetzt zum nächsten Zeitpunkt gerade wieder auf die 2 zugreifen, die wir gerade rausgebrochen haben. War natürlich dumm, aber das konnten wir nicht wissen. Also müssen wir jetzt für die 2 wieder Platz schaffen und diesmal werfen wir die Seite Nummer 0 raus. Der nächste Zugriff führt nicht zu einem Seitenfehler, da greifen wir auf die 3 zu, die ist schon da. Hier jedoch wird wieder auf die 0 zugegriffen, die ist nicht da, also müssen geholt werden und diesmal trifft unser Zufallszahlengenerator die Seite 3, die wieder rausfliegt. Und so wiederholt sich das und überall, wo da eine rote Zahl steht, hat ein Seitenfehler stattgefunden. Das heißt, wir müssten etwas nachladen aus dem Hintergrund. Insgesamt haben wir also bei dieser Random-Strategie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seitenfehler produziert. Random ist aber so ziemlich das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, weil wir erhoffen uns ja, dass unsere Programme ein hohes Maß an Lokalität aufweisen, was sich dadurch niederschlagen muss, dass unser Referenzstring auch entsprechende statistische Eigenschaften hat, dass also in gewissen Zeiträumen immer nur ein Teil der Seiten zugegriffen wird. Die Frage ist aber auch, gibt es eine optimale Strategie, also eine Strategie, die nachweislich zu der geringsten Anzahl von Seitenfehlern führt? Ja, gibt es? Auf der nächsten Seite. Die optimale Strategie, die beweisbar optimale Strategie, ist die, die in der Lage ist, in die Zukunft zu gucken und weiß, welche Seite am längsten in der Zukunft nicht mehr zugegriffen werden wird. Irgendwie auch, glaube ich, einsichtig und plausibel, dass es eine vernünftige Wahl ist, genau die Seite auszulagern. Das mit der Speicherhierarchie ist wirklich auch mit der, genauso wie Sie das auch in Ihrem Haushalt organisieren würden. Wenn Sie feststellen, kein Platz mehr in meinem Bücherregal, dann würden Sie auch die Bücher in den Karton packen, in den Keller bringen, die Sie vermutlich am längsten nicht mehr benutzen werden in der Zukunft. Und genau das macht diese optimale Strategie. Und bei dem gleichen Seitenreferenzstring, bei der gleichen Größe des Adressraums von 5 Seiten und der gleichen Anzahl von Kacheln, die es zur Verfügung steht, produziert eben diese optimale Strategie auch hier in diesem Beispiel deutlich weniger Seitenfehler, nämlich nur 3 anstelle von 7 bei der zufälligen Strategie. Jetzt hat die natürlich den Nachteil, dass man in den meisten Fällen nicht in die Zukunft gucken kann. Es gibt durchaus Situationen, also so wieder im eingebetteten Bereich, wo man seine Pappenheimer gut kennt, seine Prozesse, die auch vorher vermessen kann und deswegen unter Umständen auch solche Referenzfolgen gut vorhersagen kann. In einem solchen Fall könnte man wirklich auch so eine optimale Strategie einsetzen, aber ein Betriebssystem, was jetzt irgendwelche Benutzerprogramme, ihre Java-Programme oder was ausführt, hat natürlich keine Ahnung, was das für ein Programm ist und wie sich das verhalten wird. Das heißt, man kann nicht in die Zukunft gucken. Also ist diese optimale Strategie in der Regel nicht implementierbar, nicht realisierbar. Deswegen benutzen wir diese optimale Strategie sozusagen nur als Markierungspunkt auf unserer Messlatte. Das Optimale ist sozusagen das Beste, was wir erreichen können. Und Random ist das Schlechteste, was wir erreichen können. Und jede realisierbare Strategie müsste sich irgendwo zwischen dem Verhalten von Random und dem Verhalten von Opt bewegen. Möglichst nah an Opt, idealerweise. Was wir also versuchen müssen, ist, da wir nicht diese seherischen Fähigkeiten haben, was man auch sonst macht, wenn man in die Zukunft gucken muss, obwohl man es nicht kann. Man versucht, aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit, die Zukunft zu prognostizieren. Und wenn Lokalität vorliegt, dann geht das auch ganz gut, weil Lokalität heißt ja, das Programm ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, konzentriert sich auf ganz bestimmte Zeiten. Wenn wir also die identifiziert haben, dann können wir davon ausgehen, dass auch in naher Zukunft das Programm vermutlich auf genau diese Seiten wieder zugreifen wird. Also das Zugriffsverhalten in der unmittelbaren Vergangenheit ist eine gute Vorhersage für das Verhalten in der unmittelbaren Zukunft. Deswegen merken wir uns, wie oft auf Seiten zugegriffen wurde oder wann auf Seiten zugegriffen wurde. Und mit dieser Zusatzinformation versuchen wir dann irgendwelche vernünftigen Strategien zu implementieren. Die erste, die einem immer einfallen kann, wenn man keine bessere Idee hat, ist FIFO. Es gibt auch eine Plausibilität dafür. Also wenn Sie sich so vorstellen, dass so ein Programm linear abgearbeitet wird und dass ich einmal durch diesen Programm extra durchlaufe, dann ist irgendwie klar, wenn ich irgendwie an einer Stelle schon mal war, einen Befehl ausgeführt habe und da keine Schleifen drin sind, dann komme ich da nicht wieder zurück. Also alle, die ich schon besucht habe, können rausfliegen. Und das führt dann auch zu einer Strategie, die FIFO ausgelagert wird, die Seite, die als erstes eingelagert wurde. Das heißt, ich gehe eben implizit davon aus, dass ich so einen linearen Durchlauf habe. Die zweite, die wir behandeln werden, ist Least Frequently Used. Wir haben uns gemerkt, wie häufig auf die Seite zugegriffen wurde und lagern die Seite aus, auf die am wenigsten häufig zugegriffen wurde. Das heißt, Sie würden, wenn Ihr Bücherregal überläuft, das Buch in den Keller stecken, in dem Sie am seltensten lesen. Dritte Strategie, LRU, Least Recently Used, heißt, Sie bringen das Buch in den Keller, das Sie am längsten nicht mehr in der Hand gehabt haben. Auch vernünftig. Und Recently Not Used heißt, Sie legen einen Zeitraum fest und sagen, ein Buch, was ich im ganzen letzten Jahr nicht gelesen habe, brauche ich offensichtlich nicht mehr, kann im Keller. Also alle Seiten, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht zugegriffen wurden, oder das gleiche gilt auch vielleicht für Ihren Kleiderschrank, wenn Sie irgendetwas das ganze Jahr nicht getragen haben, dann kann es zum Secondhand-Händler oder in den Altkleidersack wandern. So, das sind die vier Strategien, die wir jetzt besprechen werden. Erst FIFO. First in, first out, dieselbe Referenz hier wieder. Die ersten drei sind immer gleich. Jetzt haben wir den Zugriff auf Seite 3 ausgelagert mit die Seite, die als erste eingelagert wurde, FIFO. Die 0 wurde als erste ausgelagert, also fliegt die raus und macht Platz für die 3. Dann haben wir zwei Zugriffe, die hier erfüllt werden können. Hier haben wir wieder einen Zeitenfehler, die 0 muss rein. Welche lagern wir aus? Diejenigen, die von den Anwesenden schon am längsten sich im Speicher befindet, und das ist die 2 hier. Also fliegt die 2 raus und 0 kommt rein. Wieder ein Zeitenfehler, die 1 muss rein. Von 3, 0 und 4 ist 4 diejenige, die am längsten schon im Speicher ist, also fliegt die raus. Und da hinten haben wir noch einen Zeitenfehler, die 2 muss rein, und da ist es die 3, die sich schon am längsten im Speicher befindet. Insgesamt kriegen wir 4 Seitenfehler, was natürlich nichts aussagt, weil das nur ein einziges Beispiel ist, aber immerhin deutlich macht, es ist schlechter als oft, aber besser als random. Normalerweise würde man annehmen, dass je mehr Kacheln man einem solchen Programm zur Verfügung stellt, desto weniger Seitenfehler gibt es. Und diese Eigenschaft haben eigentlich auch alle Seitentausch-Algorithmen, bis auf FIFO. FIFO hat die komische Eigenschaft, dass in ganz bestimmten Situationen man, obwohl man dem Programm mehr Hauptspeicher zur Verfügung stellt, trotzdem mehr Seitenfehler auftritt. Und das ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist so. Wurde von einem Herrn Leslie DeLady irgendwann mal rausgefunden, der hat einen Artikel geschrieben und seit dieser Zeit taucht es in jedem Betriebssystembuch auf, als DeLady's Anomalie, dass bei FIFO-Strategien dieses merkwürdige Verhalten auftritt, wie das Sie hier im Beispiel sehen. Also da habe ich einen speziellen Referenz drin, das ist jetzt ein anderer als der, den wir sonst verwenden. Und da gibt es also hier 7 Seitenfehler bei 4 Kacheln, und wenn wir eine weitere Kachel spendieren, dann gibt es sogar 8 Seitenfehler. Aber das nur als Fußnote, weil es nicht so übersichtlich ist. Least frequently used war die Idee, ich bringe das Buch in den Keller, auf das ich am wenigsten häufig in die Hand nehme. Und dazu müssen wir natürlich messen, wie oft auf welche Seite zugegriffen wird. Wir brauchen also eine zusätzliche Einrichtung, Datenstruktur, einen Zähler, einen Referenzzähler für jede einzelne Seite. Und das haben wir hier unten aufgeführt. Hier wird also einmal auf die 0 zugegriffen, entsprechend wird hier der Zähler der Seite 0 auf 1 inkrementiert. Hier wird auf die 2 zugegriffen, deswegen wird der Zählerwert von Seite 2 auch eine 1. Hier wird auf die 4 zugegriffen, deswegen sind die Leersicht. Und hier sehen Sie also die Entwicklung der einzelnen Zähler für die einzelnen Seiten. Jedes Mal, wenn hier auf eine bestimmte Seite zugegriffen wird, gibt es hier die entsprechende Inkrementierung. Und mit Klammer habe ich hingeschrieben, wenn die Seite ausgelagert wurde. Ja. Also wenn mit Klammer steht, dann ist die Seite gerade nicht im Hauptspeicher, aber trotzdem wird der Zähler fortgeschrieben. Gut, wie funktioniert das jetzt? Hier haben wir den ersten Seitenfehler. Wir müssen jetzt unter den Seiten 0, 2 und 4 diejenige auswählen, die am wenigsten häufig zugegriffen wurde. Wir konsultieren unsere Zähler und zeigen alle den gleichen Wert. Insofern hilft uns das im Moment nicht weiter. Dann nehmen wir halt irgendeine davon. Und in diesem Fall ist es die 0 gewesen, die uns jetzt hier ausgelagert wird. Hier haben wir unseren nächsten Seitenfehler. Die 0 muss wieder rein. Eine davon, 3, 2 oder 4, muss raus. Wir gucken uns die Zählerwerte an und die Seite Nummer 4 ist diejenige, die am wenigsten häufig zugegriffen wurde. Wir haben nur eine Zugriff, also fliegt die raus und macht Platz für die 0. Hier haben wir wieder einen Seitenfehler. Da haben wir auch wieder eine eindeutige Wahl. Und die Seite 1 ist am wenigsten häufig. Hier. Nee, hier haben wir wieder die Qual der Wahl, weil die haben alle den gleichen Zählerwert. Wir müssen wieder irgendeine nehmen, um das einzulagern. Hier beim Zugriff auf die 0 haben wir wieder eine eindeutige Situation, nehmen die Seite 1, hat nur einen Zugriff, wir haben die anderen beiden zwei Zugriffe. Und entsprechend läuft das ab. Und Sie sehen auch hier vier Seitenfehler wie bei FIFO. LRU heißt Least Recently Used, die Seite, auf die am längsten nicht mehr zugegriffen wurde, kommt in den, wird ausgelagert. Und dieses LRU-Prinzip kann man am besten mit einem Stack implementieren. Stack in dem Sinne, dass wir uns hier in diesem Stack die Referenzen merken. Und die Seite, auf die jetzt gerade zugegriffen wurde, die kommt oben drauf auf den Stack. Und das sieht man hier. Wenn das unser Stack war und wir jetzt auf Seite 5 zugreifen, dann ist die 5 hier im Stack, wird da sozusagen rausgeholt und oben drauf gelegt und die anderen rutschen natürlich alles, alle eins runter, weil wir da unten alle rausgezogen. Der Stack ist genauso groß, wie wir Seiten im Speicher unterbringen können, wie wir Karten zur Verfügung haben. Hier haben wir jetzt die Situation, wo wir auf eine Seite zugreifen, die sich im Moment nicht im Speicher befindet. Ja? Hier keine 6 drin, aber wir greifen auf die 6 zu. Die 6 kommt oben drauf, das Ganze wird runtergedrückt und insofern fällt da unten eine raus, weil der Stack ja eine begrenzte Größe hat, nämlich die Seite 1, und die wird ausgelagert, das ist, weil sie sich im Stack ganz unten befindet, diejenige, auf die am längsten nicht mehr zugegriffen wurde. Also der Stack hat genau die Eigenschaft, dass die ganz oben ist, auf die am jüngsten zugegriffen wurde, und die Seite ganz unten im Stack ist, auf die am längsten nicht mehr zugegriffen wurde, von denjenigen, die im Moment im Haupt. Ja? Nein? Fragen? letzte Strategie, LRU, nicht viel anders als LR. Ja, genau, das war's, ja. Das haben wir hier gerade besprochen. In der Umsetzung, in der Anwendung auf unser Beispiel. Hier brauchen wir als Zusatzinformation diesen Stack, der ist hier dargestellt. Unten ist die Seite, auf die jüngst zugegriffen wurde. Unten ist die LRU-Seite jeweils. Wenn wir hier einen Seitenfehler haben, wie die 3, müssen wir nur den Stack angucken und die Seite auswählen, die sich ganz unten im Stapel befindet. Das ist die 0. Deswegen wird hier die 0 durch die 3 ersetzt. Hier genauso. Wir greifen auf die 0 zu, gucken, welche Seite befindet sich ganz unten im Stapel. Das ist die 4, also wird die 0 durch die 4 durch die 0 ersetzt und so weiter und so fort. 4 Seitenfehler für LRU. Letztes Beispiel. Nee, immer noch nicht. Ja, müssen wir mal zurückgehen. Wir haben gesagt, die optimale Strategie ist diejenige, die die Seite auslagert, die in Zukunft am längsten nicht mehr benutzt wird. LRU ist die Strategie, die die Seite auswählt, die in der Vergangenheit am längsten nicht mehr benutzt wird. Also irgendwo ist da, wenn wir uns zum aktuellen Zeitpunkt da hinstellen, einmal in die Zukunft gucken und einmal in die Vergangenheit gucken, haben die in gewisser Weise symmetrisches Verhalten. Und das ist die Besonderheit von LRU. Also wir haben den aktuellen Zeitpunkt und gucken hier nach vorne und wählen die aus, die am längsten nicht mehr benutzt wird, bei Opt. Oder wir gucken nach hinten und wählen die aus, die am längsten nicht mehr benutzt wird, bei LRU. Daher sind bezüglich dieser Symmetrieachse Opt und LRU symmetrisch zueinander. Dass die eine hinsichtlich der Zukunft macht, noch die andere hinsichtlich der Vergangenheit. Und das kann man so formulieren, dass man sagt, wenn wir jetzt zwei Referenzstringe hätten, den Originalreferenzstring und den gespiegelten, den invertierten Referenzstring. Und wir würden jetzt die eine Strategie auf den Referenzstring R anwenden und die andere Strategie auf den invertierten Referenzstring R plus 1. Dann würden sich ja dadurch Vergangenheit und Zukunft gerade vertauschen. Dann macht also Opt, oder andersrum ausgedrückt, dann macht LRU für den invertierten Referenzstring das gleiche, was Opt für den originalen Referenzstring macht und umgekehrt. Und aufgrund dieser Symmetrie von LRU bezüglich Opt ist es auch die Strategie unserer Wahl und in der Tat auch in der Praxis erweist sich LRU als die, wenn man nichts Besseres weiß, wenn man kein konkrete Referenzstrings kennt, als die beste dieser Strategie. Und das hat eben viel damit zu tun, dass diese Ähnlichkeit oder Symmetrie zu Opt vorliegt. Ähnlich, eine kleine Variante von LRU, dieses RNU, wo ich aber keine eindeutige Wahl treffe, sondern sage, ich lege ein Zeitfenster fest, sagen wir mal die letzte Million Zugriffe, und wenn in der letzten Million Zugriffe auf eine Seite nicht zugegriffen wurde, dann ist die offensichtlich verzichtbar und fällt raus. Kann aber sein, dass ich in der letzten Million auf alle Seiten meines Adressraums zugegriffen habe, dann wird die Menge leer. Und es kann sein, dass ich auf sehr viele Seiten innerhalb der letzten Million nicht zugegriffen habe. Dann ist die Menge zwar nicht leer, aber kann relativ groß sein, dann ist also meine Wahl nicht eindeutig. Und das ist ein bisschen Nachteil bei RNU im Vergleich. In diesem Beispiel hätten wir jetzt eine Fensterlänge von 2 festgelegt, also wir sagen, wenn in den letzten 2 Zugriffen nicht auf diese Seite zugegriffen wurde, dann kann sie ausgelagert werden. Und hier haben wir eben, wenn wir hier zurückgucken, auf 4 und 2 wurde auf den letzten beiden Zeitpunkten zugegriffen, auf 0 nicht, 0 liegt praktisch außerhalb dieses Zeitfensters, beziehungsweise der Zugriff auf 0 liegt außerhalb des Zeitfensters, deswegen ist 0 eine solche RNU-Seite und liegt raus. Okay, soweit. Soweit zu den Strategien. Was wir immer berücksichtigen müssen, ist, wir müssen das ja implementieren. Und das muss schnell gehen. Wir müssen ja, wenn wir uns irgendetwas über diese Seite oder das Zugriffsverhalten merken wollen, müssen wir ja diese Datenstrukturen bei jedem Zugriff auf eine Seite irgendwie aktualisieren. Wenn wir das in Software machen wollten, zum Beispiel diesen Stack für LRU oder diese Zähler pro Seite für LFU, dann müssten wir jedes Mal, wenn wir einen Speicherzugriff machen, irgendwie einen Subroutine-Call machen im Betriebssystem und jedes Mal 10, 20 Instruktionen spendieren für diese Aktualisierung von unseren diversen Datenstrukturen. Also in Software das zu machen, wäre Schwachsinn. Da verlieren wir einfach zu viel Zeit. Man könnte es in Hardware machen, aber dann müssten die Prozessorbauer die Unterstützung dessen für so wichtig halten, dass sie dafür wieder Chipfläche spendieren. Und das ist nicht der Fall. Alles, was wir also von den Hardwareentwicklern kriegen als Betriebssystementwickler, ist, dass sie uns dieses magere Referenzbit in der Seitentabelle anbieten. Das wird gesetzt bei jedem Zugriff, aber mehr steht uns nicht zur Verfügung. Frage also, mit dieser etwas frugalen Hardware-Unterstützung, wie kriegt man da näherungsweise einer dieser Strategien implementiert? Also, was kann man damit machen, wenn man nur diese Präsenz- und Referenzindikatoren hat? Der erste Ansatz ist, wenn das Programm losläuft, dann werden ja beim ersten Zugriff auf diese Seite, das ist ja der Zeitpunkt, wo sie das erste Mal in den Hauptspeicher kommt, wird diese Seite referenziert. Das heißt, da steht dann eine 1. Und sodass also jede Seite, die im Hauptspeicher in den Hauptspeicher geladen wurde, mindestens einmal zugegriffen wurde. Da stehen also hier lauter Einsen drin. Das nützt uns nichts als Entscheidungskriterium, welche Seite wir auslagern oder nicht. Wir müssten dann praktisch periodisch diese ganzen Referenzbits immer mal wieder löschen, auf Null setzen und dann eine Weile warten und dann sehen wir ja, aha, seit dem letzten Null setzen wurde jetzt auf die zugegriffen. Und auf die anderen, wo eben noch die Null steht, wurde nicht zugegriffen. Also sind das sozusagen solche RNU- oder LFU-Seiten oder LRU-Seiten, die wir offensichtlich auslagern können. Also gesetzt wird es ja immer, wenn so ein Zugriff stattfindet, automatisch durch die Hardware und ab und zu setze ich die alle auf Null und warte dann ein bisschen und dann differenziert sich das hier so ein bisschen aus, dass ich weiß, das sind die, die noch gebraucht werden, und das sind die, die nicht mehr gebraucht werden. Ein bisschen schlauer kann man es machen, und das ist dann auch der Algorithmus, der zumindest in seiner Urform in den meisten Betriebssystemen so verwendet wird, und das ist der Second Chance oder auch Clock-Algorithmus. Der Clock-Algorithmus, der heißt deswegen so, weil man sich vorstellt, dass man die ganzen Seiten, die sich im Hauptspeicher befinden, in einem solchen Kreis anordnet. 1, 2, 3 und so weiter sind die durchnummeriert bis N. Und dann haben wir hier einen Zeiger, und der läuft hier zyklisch durch diese Liste der Seiten durch. Wie ein Zeiger einer Uhr. Deswegen heißt es Clock-Algorithmus. Ich habe das hier anders dargestellt dann auf der nachfolgenden Seite. Ich habe diesen Kreis aufgerissen und habe ein Array draus gemacht, was aber dann entsprechend zyklisch von dem Zeiger durchlaufen. Was passiert ist Folgendes. Das ist jetzt unsere Liste der im Speicher befindlichen Seiten, und wir haben hier den Auswahlzeiger. Und das sind die Referenzbits. Die sind zum Teil 0, zum Teil 1. Der steht irgendwann, und sobald ein Seitenfehler auftritt, oder beziehungsweise sobald eine Seite ausgelagert werden muss, fängt der an loszulaufen. Und was er macht ist, während er läuft, setzt er alle Einsen, auf die er tritt, auf 0 zurück. Das heißt, diese Seite wurde ja referenziert, und diese Referenzinformation, die wird jetzt gelöscht, wenn der Zeiger da drüber läuft. Er bleibt stehen bei einer Seite, die sich noch auf 0 befindet, die offensichtlich seit längerer Zeit nicht mehr zugegriffen wurde. Die fliegt raus. Die anderen, die hier 0 gesetzt wurden, die fliegen noch nicht raus, die haben eine zweite Chance, bis zum nächsten Vorbeikommen dieses Zeigers, der zyklisch durchläuft, nochmal referenziert zu werden, also nochmal eine 1 zu kriegen. Deswegen Second Chance Algorithmus. Wenn Sie aber diese Chance nicht nutzen, also immer noch 0 sind, wenn der wieder vorbeikommt, dann fliegen Sie raus. Ja, hier sehen Sie also das Verhalten, der hat jetzt hier im hier bleibt er stehen, hat diese alle 0 gesetzt, die neue Seite wurde eingelagert, damit auch referenziert, deswegen steht eine 1. Und wie das Programm dann so weiterläuft, kann es dann sein, dass manche dieser Nullen dann wieder zu 1 werden. Wenn jetzt der nächste Seitenfehler auftritt, an dieser Stelle, dann wird er hier zyklisch weiterlaufen, diese ganzen Einsen wieder zu 0 setzen und wieder bei der ersten 0 hier stehen bleiben und diese Seite hier raus. Und das ist zu verstehen als eine Annäherung an LRU. Es ist nicht exakt LRU, aber es geht in die Richtung und kommt mit dem aus, was typischerweise von Prozessoren in der NMU an Hälchenunterstützung angeboten wird. Fragen dazu? So, bevor wir nochmal kurz zu den Leistungsaspekten gehen, möchte ich diesem Link hier folgen. Ich weiß aber nicht, was kommt. Ja, das ist die Normalität.
Jetzt ziehen wir aber nicht die Schlussfolgerung und gehen raus. Okay. Wir haben vorhin bei dieser kleinen Beispielrechnung gesehen, das ist wahnsinnig wichtig, die Seitenfehlerwahrscheinlichkeit so weit runterzudrücken wie nur möglich. Also seltener als 1 zu 1 Million. Grundsätzlich kann man das so darstellen, wenn Sie sich vorstellen, dass wir hier mit S0 die Größe des Adressraums bezeichnen und mit S die Anzahl von Kacheln, die wir dem Programm zur Verfügung stellen, im realen Raum speichern. Dann kann er also genau über S-Kacheln verfügen und hier seine Seiten einlagert, obwohl er insgesamt S0-Seiten Adressraumgröße hat. Wenn wir jetzt die Seiten gemäß ihrer Zugriffswahrscheinlichkeit für einen bestimmten gedachten Zeitpunkt anordnen und die am häufigsten zugegriffenen oder am wahrscheinlichsten zugegriffenen ganz links darstellen und dann mit abfallender Zugriffswahrscheinlichkeit so anordnen, dann muss es unser Ziel sein, dass wir die Seiten, auf die am häufigsten zugegriffen wird, auch im Speicher haben. Und die Seiten, auf die am wenigsten häufig zugegriffen wird oder am wenigsten wahrscheinlich zugegriffen wird, nicht im Hauptspeicher. So, wenn wir das wirklich als eine wahrscheinlichkeitsdichte Verteilung, wir haben noch nicht Stochastik gehabt, aber manche haben es vielleicht mal in der Schule gehabt. Wenn wir das als dichte Verteilung auffassen, dann ist das Integral unter dieser Kurve, also dieser blaue Pfeil, genau die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Treffer haben, also keinen Seitenfehler. Und das blaue hier, was übrig bleibt, ist die Seitenfehlerwahrscheinlichkeit. Die sind komplementär zueinander. Also 1 minus das hier ist das, beziehungsweise 1 minus das hier ist das. Beide ergänzen sich zu 1. Wir nehmen jetzt mal an, wir können so ein Szenario darstellen, was alles schiefgehen kann beim virtuellen Speicher. Wir bezeichnen mit TT die Zeit, die benötigt wird, um eine Seite zu tauschen. Also wenigstens um die neue Seite jetzt vom Plattenspeicher einzulagern. Und wir bezeichnen mit TS die Zeit, die vergeht zwischen zwei Seitenfehlern. Also von einem Seitenfehler bis der nächste Seitenfehler. Wir nehmen jetzt mal hier an, dass wir 3 identische Programme im Hauptspeicher geladen haben, zwischen denen da regelmäßig umgeschaltet werden kann. Dann wird Folgendes passieren. Der Prozess P1 rechnet und im Mittel wird er also TS Zeiteinheiten rechnen können, bis ein Seitenfehler zuschlägt. Das ist zu diesem Zeitpunkt. Dann muss er die Seite nachladen, wird selber blockiert. Und weil er blockiert wird, wird umgeschaltet auf einen anderen Prozess, nämlich auf Prozess P2. Währenddessen wird hier gestrichelt dargestellt die Seite von der Platte gelöst. Die ist zu diesem Zeitpunkt da, sodass zu diesem Zeitpunkt der Prozess P1 wieder deblockiert wird, also wieder bereit ist zu rechnen. Währenddessen rechnet Prozess P2 auch TS-Zeiteinheiten im Mittel, bis er auf allen Seiten Fehler läuft. Dann muss er die neue Seite anfordern und wird hier wieder bereit. Währenddessen kann hier auf einen dritten Prozess umgeschaltet werden, den genau das gleiche widerfährt. So, wenn der dann fertig ist, wenn der seinen Zeitenfehler kriegt, dann kommt vielleicht P1 wieder dran und das Spiel wiederholt sich. Alles wunderbar. Aber nur für den Fall, dass die Zeit, die benötigt wird, um die Seite zu holen, kleiner ist als die Zeit zwischen zwei Seiten. Wenn wir das jetzt umdrehen und annehmen, dass hier größer gilt, dann kommen Effekte rein, die weniger angenehm sind. Dann ist nämlich, dass diese Zeitspanne hier, die durchgezogene, die Zeit zwischen zwei Seitenfedern, kürzer als das hier. Das gleiche wie hier oben, nur mit etwas anderen Zeitverhältnissen, bedeutet jetzt, dass zum Beispiel, wenn der hier jetzt seine Seitenfeder produziert und seine Seite holen will, das System noch damit beschäftigt ist, die erste Seite zu holen von dem hier. Und das gleiche nochmal, wenn der hier seinen Seitenfehler hat und seine Seite holen will, dann ist das System noch damit beschäftigt, die zweite Seite hier von Prozess T2 zu holen. Dann wiederholt sich das ganze Spiel und hier zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie da genau hingucken, wenn T3 blockiert wird wegen eines Seitenfehlers, wenn wir jetzt auf T1 oder T2 umschalten wollen, dann stellen wir fest, T1 ist noch nicht bereit, weil er noch auf seine Seite wartet. Und T2 ist auch nicht bereit, weil er auch noch auf seine Seite wartet. Der Seitentauschvorgang ist noch nicht mal, hat noch nicht mal begonnen, weil der noch läuft. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind alle drei Prozesse blockiert und warten darauf, bis die fehlende Seite nachgeladen wird. Und das wiederholt sich hier in diesem Szenario, sodass wir ja, eine Situation haben, wo wir unseren Prozessor nicht sinnvoll mit Arbeit füllen können, weil das System damit beschäftigt ist, die fehlenden Seiten nachzuladen. Und das ist schlecht. Und diese Situation nennt man auch Thrashing Effect. Thrashing heißt irgendwie wilde Aktivitäten entfalten, ohne etwas produktiv zu bewirken. Also das System ist wahnsinnig aktiv, lädt Seiten hin und her, aber es passiert nichts. Es steht praktisch, was die produktive Arbeit betrifft, steht es auf der Stelle. Und der Grund ist eben, alle Prozesse sind blockiert, warten auf die Seite, das Seitentauschgerät, die Platte, ist zum Engpass im System geworden, da hängen sie alle, kein Prozess ist bereit, kein Prozess ist rechnen. Wir sind ja eigentlich angetreten und deswegen wurde auch überhaupt Multiprogramming oder Multitasking eingeführt, dass man mehrere Programme gleichzeitig in Bearbeitung hat, weil wir festgestellt haben, alle Programme müssen irgendwann mal eine Ausgabeoperation durchführen und sind für längere Zeit dann blockiert. Und während dieser Zeit wollen wir den Prozessor nutzen, also brauchen wir andere Programme, die wir dann temporär umschalten können. Und je mehr wir von diesen Programmen parallel in Bearbeitung haben, desto besser können wir unseren Prozessor auslasten. Also, um eine gute Prozessorauslastung zu erzielen, müssen wir in der Lage sein, viele Programme gleichzeitig in Ausführung zu haben. Wenn das aber so ist, dann haben wir eben auch einen hohen Multiprogramming-Grad. Das heißt, wir müssen auch viele Programme gleichzeitig im Hauptspeicher unterbringen können. Und der Hauptspeicher ist aber begrenzt. Je mehr Programme gleichzeitig im Hauptspeicher, und jetzt müssen Sie sich einen virtuellen Hauptspeicher vorstellen, je mehr Programme dort untergebracht werden, desto kleiner ist der Anteil an Speicherkacheln, die sich jedem einzelnen Programm zur Verfügung stellen kann. Also geringer Speicherplatz pro einzelnen Programm oder Prozess. Wenn ich einem Programm aber wenig Speicher zur Verfügung stellen kann, oder immer weniger, dann wird seine Seitenfehlerrate hochgehen. Je weniger Platz, desto mehr Seitenfehler. Und wenn die Zeit zwischen zwei Seitenfehlern so klein wird, dass sie unter die Zeit rutscht, die wir zum Austausch einer Seite benötigen, dann passiert genau das, was wir in diesem Szenario eben gesehen haben. Dann gibt es diesen Stau am Seitentauschgerät und dann gibt es die Situation, dass fast alle Prozesse blockiert sind und wir mit diesen wenigen Prozessen, die nicht blockiert sind, dann nur noch eine schlechte Prozessorauslastung haben. Also wir sind angetreten, um eine gute Prozessorauslastung zu erzielen und im Ergebnis produzieren wir aber eine schlechte Prozessorauslastung. Und das ist eben dieser Thrashing-Effekt, das ist ein Zusammenhang zwischen Multiprogramming-Grad und Prozessorauslastung und damit auch Gesamtleistung des Systems. Zunächst ist alles in Ordnung. Je mehr Programme ich irgendwie gleichzeitig da reinpacke, desto stärker wächst meine Prozessorauslastung. Aber nur bis zu einem Maximum. Irgendwann geht das in Sättigung über. Und dummerweise nicht nur in Sättigung über, sondern kracht meistens ziemlich abrupt zusammen. Und das nennt man hier die Thrashing-Kurve. Es gibt also einen solchen Überlastbereich. Und wir müssen verhindern, oder das Betriebssystem muss verhindern, dass man nicht in diesen Überlastbereich gerät, sonst geht die Leistung in den Keller. Und das ist ein Beispiel für viele dieser Überlastphänomene, die wir in der Informatik, aber auch außerhalb der Informatik haben, wo es irgendwelche, sagen wir mal, etwas abstrakt Bereiche gibt, wo man eigentlich viele reinlassen will, um guten Durchsatz zu erzielen beispielsweise, wo dann aber die vielen, die man da reinlässt, irgendwann anfangen, sich auf den Füßen umzutreten und sich gegenseitig zu behindern und deswegen es nicht zu diesem erwünschten Durchsatz kommt. Das Gleiche passiert in den Rechnernetzen. Das Internet oder Teile des Internets mit zu vielen Paketen vollpacken, dann gibt es genau solche Überlasteffekte, dass der Durchsatz in den Keller geht. Es gibt Pufferüberlauf dann an den einzelnen Routern und Vermittlungsknoten. IP fängt einfach an, Pakete wegzuwerfen, wenn die Puffer voll sind. TCP oben drüber stellt fest, dass Pakete verloren gegangen sind, schickt sie nochmal, was nicht übermäßig hilfreich ist in so einer Überlastsituation. Die werden dann auch wieder weggeworfen. Und das gibt dann solche Staueffekte, wo dann unter Umständen alles zusammenkracht. Auch Telefonnetze, konventionelle, die also nicht mit Packet Switching, sondern mit Circuit Switching funktionieren, krachen zusammen, wenn zum selben Zeitpunkt zu viele Leute im Hörer abnehmen. Datenbanken, das Gleiche. Man nennt ja so eine Folge von Instruktionen, die auf Daten einer Datenbank zugreift, eine Transaktion, und die müssen typischerweise dann Sperren setzen auf die Daten, auf die sie zugreifen. Und wenn man zu viele Transaktionen gleichzeitig in die Datenbank reinlässt, dann gibt es überproportional viele Konflikte, Sperrkonflikte, und dann ist der gleiche Effekt, dass der Durchsatz in den Keller geht. Im Prinzip ist es im Straßenverkehr auch nicht anders. Zu viele Fahrzeuge pro Straßenabschnitt führt auch zu gegenseitiger Behinderung und dadurch zu einer Reduzierung des Durchsatzes zu Verkehrsstau. Der Grund ist meistens, dass eben man zwar zur Durchsatzsteigerung da möglichst viele Autos auf die Straße bringen will, das aber zwischen diesen Prozessen, Transaktionen, Autos, Paketen ein Wettbewerb um Betriebsmittel existiert oder Koordinationsvorgänge durchzuführen sind, deren Aufwand oft überproportional anwächst. Und dann kracht es eben. Und deswegen muss man in all diesen Bereichen Staukontrolle vorsehen oder Überlastkontrolle, die je nach Anwendungsbereich dann auch etwas unterschiedlich ausfällt. Also im Falle des virtuellen Speichers brauchen wir, weil wir auch nicht wissen, wo dieses Maximum jeweils liegt, wo dieser Thrashing-Bereich einsetzt. Das hängt ja immer vom individuellen Programmverhalten ab. Manchmal sind es 5 Programme, die optimal sind, beim nächsten Zeitpunkt bei anderen Programmen sind es 25 und dann sind es irgendwie nur 2. Das geht also nur mit irgendwelchen Feedback-Control, mit Regelungsmechanismen, wo wir wirklich möglichst detailliert das Verhalten, das Programmverhalten im virtuellen Speicher messen, um dann den Zugang zum virtuellen Speicher dynamisch hier zu regeln und bei Überlast hier einfach die Tür schließen bzw. den Schalter aufmachen, dass hier keine neuen Programme mehr geladen werden können. Okay, soweit dazu. Eins wollte ich Ihnen noch kurz zeigen, damit Sie noch ein Gefühl kriegen, wie so ein Working-Set-Verhalten, also wie so ein Programm jetzt tatsächlich auf den Speicher zugreift. Und da gibt es, das ist hier mal aufbereitet, in ein paar Beispielen, die Ihnen teilweise auch bekannt sind, Programme. Da oben sieht man immer so einen Teil des Adressraums des Programms, auf das gerade, auf den gerade zugegriffen wird. Hier sehen Sie Kachelnummern, Seitennummern, genauer gesagt, und das ist die Zeitachse. Also offensichtlich handelt es sich hier um irgendwelche Schleifen, die durchlaufen werden, was jetzt, ob das jetzt Institutionsbereich oder Datenbereich ist oder beides, weiß ich im Moment nicht. Könnte durchaus sein, dass hier so ein Array von unten nach oben, wenn wieder von oben nach unten durchlaufen wird, vielleicht noch ein Array gleichzeitig, dass das vielleicht auch im Institutionsbereich ist. Jedenfalls sieht man häufig solche typischen Muster hier, Zugriffsmuster im Speicher, wenn man sowas über die Zeit hinweg liest. Was uns natürlich interessiert ist, wie sieht jetzt der Speicherbedarf aus? Also wie sind diese Working Set Größen? Wie ist die Zahl der Kacheln, auf die wir in den letzten Millionen von Zeiteinheiten zugegriffen haben? Und auch da gibt es solche Muster. Also der Speicherbedarf eines Programms variiert sehr stark. Es gibt Phasen, wo man mit einer konstanten und relativ geringen Zahl von Kacheln auskommt. Sie sehen hier so 600 Stück. Und zwischendurch, wenn solche Phasenänderungen hier sind, springt das dann immer mal hoch, braucht man zwischenzeitlich sehr viel mehr und dann braucht man wieder relativ wenig. Das ist ein anderer numerischer Algorithmus, der hat wieder ein ganz anderes Verhalten. Relativ gleichmäßig verteilte Zugriffe hier in zwei verschiedenen Adressbereichen und deswegen auch einen relativ glatten, kontinuierlichen Bedarf an Speicher. Das ist ein Programm, da geht es viel hin und her, aber auch wiederkehrende Muster, weil eben ja, die meisten Programme 90% ihrer Zeit in Schleifen verbringen und deswegen auch diese typischen Muster zeigen. Das ist der C-Compiler von GNU, während er ein Programm kompiliert. Wenn man ihn jetzt nochmal vermisst, während er ein anderes Programm kompiliert, muss natürlich nicht unbedingt jetzt das gleiche zweiten Zugriffsverhalten herauskommen. Aber Sie sehen, dass der hier auch in bestimmten Zeitpunkten so relativ weit streut, seine Zugriffe. Das ist GSIP-Dateikompression. Relativ gute Lokalität, Sie sehen hier, kommt im Prinzip mit 60, 70 Speicherseiten aus zu jedem Zeitpunkt. Und dann mal ein ganz anderes Verhalten, ein CAD-Programm, ein Benchmark-Programm aus dem CAD-Bereich. Hier haben wir konstante Zugriffe auf denselben Adressbereich über die ganze Zeit hinweg. Und dann haben wir aber hier irgendwie da so einen linearen Durchlauf durch ein Array, durch ein Riesen-Array, mit einer sehr guten Lokalität, also einem geringen Speicher. dann plötzlich hoch. Das Muster sieht dann natürlich noch anders aus, wenn man hier die Zeitauflösung ändert. Hier sehen Sie den Bereich von 0 bis 100. Das ist ein Ausschnitt von 56 bis 80 und nochmal ein Ausschnitt von 57,2 bis 57,35. Also je nach Feinheit, wenn man da reinzoomt in diese Referenzmuster, sieht es dann immer noch anders aus, man kann mehr erkennen. Das Ganze ist eigentlich nur dazu da, um Ihnen zu zeigen, Programmverhalten, Zugriffsverhalten im Speicher ist sehr unterschiedlich und sehr schwer vorherzusagen, auch innerhalb einzelner Programme. Schönen Tag noch, bis nächste Woche.